Der Rasenfunk Kurzpass. Frankreich ist der deutsche Gruppengegner im Halbfinale. Alle Gruppenersten haben sich durchgesetzt. Wir sprechen über das letzte Viertelfinalspiel zwischen Frankreich und den Niederlanden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Rasenfunk Kurzpass Nummer 222. Und je nachdem, wann ihr das hier hört, dürft ihr jetzt ein Getränk eurer Wahl auf diese Schnapszahl trinken. Nicht alkoholische Getränke sind ebenfalls gerne gesehen. Wir wollen sprechen über das letzte Viertelfinale Frankreich gegen die Niederlande. Und dementsprechend begrüße ich bei mir zum einen von T-Online Noah Platschko. Hallo Noah.
Grüße in die Runde.
Schön, dass du hier bist und ebenfalls hier, wir haben uns ja schon dran gewöhnen können, Jasmina Schweimler für die Niederlande. Hallo Jasmina.
Ich bin bereit für ganz viele schlechte Wortwitze.
Wir sehen, Annika hat dich gebrieft, hat dir gesagt, was ist zu erwarten, wenn Noah und ich in einer Sendung sind. Bevor wir loslegen, danke ich noch Andri, Gummi, Damian, Felix, Kraft, Hajo09 und Ruben. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk bleibt auch im Halbfinale dieser eben Werbe-Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auch unsere Gäste bekommen ein Honorar dafür. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub und generell rasenfunk.de lohnt sich vielleicht zum Ansurfen. Da bekommt ihr viele Informationen, könnt euch in unseren Newsletter eintragen, könnt euch als SupporterIn registrieren, findet den Kiosk, könnt unsere Feeds abonnieren. Gibt ja einige von euch da draußen, die uns immer noch über Spotify hören. Was ist denn da los, Leute? Ihr habt ja gar keine Kapitelmarken. Ihr wisst ja gar nicht, wie toll der Rasenfunk sein kann. Also geht mal auf rasenfunk.de, will ich damit sagen. Aber eigentlich haben wir ja ein Viertelfinalspiel zu besprechen. Das hatte auf eine Art und Weise irgendwie Schweden-Belgien-Vibes. Schweden-Belgien-Vibes. Denn wir hatten ein Team mit 33 Schüssen, wenn auch die Französinnen dafür 120 statt 90 Minuten gebraucht haben. Und auf der anderen Seite gab es aber auch eine kurze Phase, in der die Niederlande mal so aussah, als könnte sie dem französischen Sturmlauf etwas entgegenhalten. Am Ende ist es dann aber ein Strafstoß, der nach einem Foul von Dominik Janssen an Diani gegeben wird, nach VAR-Eingriff, und in der 102. Minute kann Yves Périssé dann das 1:0 für Frankreich erzielen, und das ist dann auch der einzige Treffer dieser Partie. Jasmina, du hast ja auch das Schweden-Belgien-Spiel genauer gesehen. Ich habe gerade schon die Parallele gezogen. Hat es dich auch daran erinnert, wie eindeutig vor allem die erste Hälfte dieser Partie war?
Ja, es war irgendwie schon ein bisschen Wahnsinn, obwohl ich natürlich auch sagen muss, ich war sehr überrascht über die Änderungen, die Parsons vorgenommen hat in seiner Elf. Also Pelova Kaspari, eine 21-jährige Linksverteidigerin, fand ich total mutig. Und die wiedergenesene Miedema für Gerard, Nouwen und Martens, die ja verletzungsbedingt abreisen musste. War für mich schon so ein Indiz darauf, dass er auch auf Geschwindigkeit setzt, gerade über die Außen. Aber sie haben also sofort wieder nervös begonnen irgendwie. Es waren wieder viele Fehlpässe dabei, Ungenauigkeiten. Holland wirkte so ein bisschen nervös und das hat natürlich Frankreich total in die Karten gespielt. Die ja haben natürlich auch Druck gemacht ohne Ende und Holland wusste irgendwie nicht so recht, sich zu befreien. Und das hat sich in der ersten Halbzeit auch irgendwie wiedergespiegelt, finde ich. Also da war Holland natürlich auch glücklich, dass sie da nicht mit 0:2 hinten liegen. Da muss ich allein schon die zwei Rettungen von Stefanie van de Gracht auf der Linie nennen und eine total überragende Daphne van Domsela mal wieder. Also das haben sie wahrscheinlich so auch nicht erwartet. Ich muss aber sagen, dass ich es nicht nachvollziehen konnte, warum man Jay Ward nicht hat spielen lassen, weil ich auch fand, dass Miedema sich teilweise ganz schön weit nach hinten fallen lassen musste, um mitzuhelfen. Und das habe ich ja schon mal ein bisschen bemängelt, dass dann einfach vorne auch ja die gewissen Anspielstationen fehlten. Also da die Boxbesetzung hat mir nicht immer gefallen.
Ja, und auch dieses nach hinten fallen, da hat man durchaus auch gesehen, dass das Miedema jetzt nicht immer macht. Da gab es einen ganz fürchterlichen Querpass, ich glaube in den Fuß von Cascarino, die dann richtig stark abziehen könnten, oder was Bashar, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, da hat Miedema auch einmal einen klaren Fehler gemacht, aber klar, sie ist ja auch jetzt erstmal zurückgekommen in dieses Spiel, also ich will es nicht zu hoch hängen, aber es zeigt, dass da quasi mit diesem Zurückfallen noch ein weiteres Problem zumindest in einer Situation entstanden ist. Noah, wir haben von Frankreich weniger Überraschungen in der Startelf gesehen, dafür die gewohnte Dominanz auch gerade von Beginn weg. Was haben denn die Französinnen vielleicht auch besser gemacht als in manch anderem Spiel bisher?
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch mit den Niederländerinnen gar nicht so kritisch, wie ich vielleicht sein sollte, aber ich finde, dass sie es insbesondere in den ersten 10, 15 Minuten eigentlich ganz ordentlich gemacht haben. Also ne, wenn du schon die vorherigen französischen Spiele angesprochen hast, war es ja immer so, dass Frankreich sehr stark immer sofort gepresst hat und aufs frühe 1-0 gegangen ist. Und das haben sie ja auch in allen Spielen geschafft, unabhängig davon, wie der weitere Spielverlauf dann lief. Aber in der ersten Viertelstunde hat Frankreich sich immer sehr, sehr viele Torschen herausgearbeitet und deutlich mehr Ball besetzt als der Gegner gehabt. Und das war, fand ich, in diesem Spiel in den ersten 10 Minuten nicht so. Ich habe dann geguckt und dachte mir so, aha, okay, irgendwie hatte ich das Gefühl, schafft es die Niederlande sogar auch ein paar Mal in die gegnerische Hälfte zu kommen und da vielleicht so ein leichtes, gefühltes, optisches Übergewicht zu kreieren. Dann aber so nach 20 Minuten, muss ich sagen, ist es ganz eindeutig in die Richtung von Frankreich gekippt. Ne? Also ich glaube, wir hatten dann irgendwann eine Torschussstatistik auch von 9-1 und dann sage ich mal, ja, diese Phase, die Frankreich sonst immer von der ersten bis zur 20. Minute hatte, hatte sie in diesem Spiel von der 20. bis zur 45. Minute. Ne? Also das war auch diese Phase, Jasmina hat das angesprochen, wo Van de Graaf eben zweimal auf der Linie hat klären müssen. Da hat sich Frankreich schon wirklich, es wirklich geschafft, mit den anfänglichen Problemen gut umzugehen und sich diese Vielzahl an Chancen herauszuspielen. Und in dem Fall muss die Niederlande echt glücklich gewesen sein, da nicht zur Pause schon 1-0 zurückzulegen.
Ja, ich kann vielleicht kurz hinter die Kulissen blicken lassen, habe ich ja bei Instagram auch schon getan. Ich habe dieses Spiel im Real Life gesehen, das heißt, ich wusste schon vorher, dass ich jetzt erstmal 101 Minute ein 0-0 sehen werde. Und ich wusste aber auch schon von der Überlegenheit Frankreichs, denn ich hatte Statistiken zu diesem Spiel gesehen und einige Tweets. Und tatsächlich war das auch ein Gedanke, den ich hatte, dass der Beginn gar nicht so schlecht war. Also es gab zwar auch eine Chance von Guerreau direkt in der ersten Minute, aber dann hatten wir den einzigen Torschuss dieser ersten Hälfte der Niederländerin. Das war Kachaoui, die aufs eigene Tor geköpft hat bei einer Flanke. Wir hatten direkt danach Dominique Janssen, die diesmal wieder in der Innenverteidigung gespielt hat. Kaspari ja als Linksverteidigerin. Die hat richtig, also ich habe es mir aufgeschrieben, krank angedribbelt. Also einfach mal schön in den Halbraum rein und ins Zentrum, hatte damit aber Erfolg. Also da hat man gesehen, dass eben dieses Pressing von Frankreich zurückhaltender war als in den bisherigen Spielen. Man hatte einmal einen starken Pass von Dominique Janssen, der dann abgelegt wurde auf Kaspari und die hat dann eigentlich eine gute Flankenposition, setzt die aber halt viel zu hoch an. Also das waren so kleinere Aktionen von den Niederlanden, die eigentlich vielversprechend waren. Jasmina, woran hat es denn dann deiner Meinung nach gelegen, dass Frankreich dann irgendwann nicht nur einzelne Chancen hatten, sondern eben dominierend war? Und zwar sowohl nach Ecken, wo man immer Wendy Renard gefunden hat, oder aber auch ja nach anderen Chancen, wo dann Van der Kracht klären musste oder Van Domsler super, super parieren. Wo waren denn da die Schwachstellen der Niederlande, die Frankreich bespielen konnte?
Ich fand, dass die Niederlande grundsätzlich auch oft viel zu tief gestanden hat. Also und dann haben sie es auch einfach nicht geschafft, sich zu befreien. Und wenn du dann ja so eine Offensivreihe wie die der Französinnen hast, dann musst du wahrscheinlich auch ein bisschen einkalkulieren, dass da vielleicht mal was auf dich zukommt. Aber das, ja, das hat sich ja schon ein bisschen durch die letzten Spiele auch gezogen. Also ich fand es schon recht clever von Parsons, dass er die Janssen wieder in die Innenverteidigung gezogen hat, weil das, da gehört sie auch einfach hin. Weil auf der Linksverteidigerposition, da hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich oft einfach zu viel verschätzt. Und mit Kaspari war auch ein ja flinker Schachzug, weil ich glaube, dass nicht viele damit gerechnet hätten, dass da eine 21-Jährige auf der Linksverteidigerposition da nochmal alles abbrennt. Und sie hatte ja auch gute Momente. Aber ja, es ist natürlich auch einfach eine Top-Qualität von Frankreich. Ja, wenn die einmal anziehen, dann wird es einfach schwierig.
Ja, also Ich muss auch sagen, Frankreich hat sehr viel Betrieb auch über links gemacht. Ich hatte mir dann auch irgendwann angeguckt, ja, wie denn eigentlich so die Ballkontakte der einzelnen Spielerinnen sind. Und ich glaube, Cascarino hatte auf links irgendwie fast doppelt so viele wie, jetzt nicht wie Diani auf der rechten Seite, aber wie beispielsweise Bilbao oder Guerreau. Also du hast gemerkt, Frankreich versucht da wirklich sehr viel über links, auch in dem, ne, das klassische Zusammenspiel mit Kashuai, die dann eben hinterläuft auf die Grundlinie und Renard mit ihren Diagonalbällen auf außen. Also das gleiche Muster, das wir sonst auch davor gesehen haben. Malar, fand ich, war dieses Mal im Zentrum nicht so gut eingebunden. Also da fand ich, hat die niederländische Innenverteidigung eigentlich ganz gut gemacht, sie aus dem Spiel zu nehmen. Aber klar, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Eigentlich, wenn Frankreich konsequent seine Chancen genutzt hätte, müsste es mit einem 1-0 in die Pause gehen. Und um jetzt vielleicht so den Sprung auch schon in die zweite Hälfte zu gehen, ich finde, dann hat eine Phase begonnen, die wir von Frankreich ebenfalls schon öfter gesehen haben. Also, dass sie die ersten 15 Minuten im zweiten Durchgang so ein bisschen verpennt haben, also sich selbst so ein bisschen einschläfern haben lassen. Wie gesagt, Bilbao und Guerreau, fand ich, waren nicht so richtig im Spiel, hatten nicht so viele Spielanteile und konnten ihre Qualitäten ausspielen. Vielleicht kannst du da, Jasmina, vielleicht noch was dazu sagen, woran das vielleicht lag aufgrund der, sag ich mal, Qualitäten der Niederländerin. Und dann gab es eine personelle Veränderung, über die wir sicherlich noch sprechen werden, die dann dazu geführt hat, dass Frankreich wieder ein bisschen mehr Schwung bekommen hat.
Sehr schön. Ich sehe schon, je länger man den Noah hier im Rasenfunk dabei hat, desto mehr ersetzt er mich. Also in Zukunft mute ich mich einfach am Anfang und er moderiert das hier durch. Ja, Jasmina,
Max Jakob Lost.
Ja. Oh. Eieieiei. 4 von 10. Jasmina.
Ja, ich fand das schon ziemlich überraschend, dass Frankreich dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit so eine passive Phase hatte irgendwie. Aber da muss man natürlich auch sagen, dann hat Parsons endlich Giroud gebracht und ich fand schon, dass das Spiel noch mal ein bisschen verändert hat. Also Miedemann musste sich nicht mehr so viel fallen lassen. Das war ein gutes Zusammenspiel, weil, habe ich ja auch schon oft gesagt, dass Giroud, die war ja wieder überall zu finden. Die war sogar mal auf der 6er-Position, hat mitgeholfen. Sollte dann auch immer Renard decken, was nicht immer geklappt hat. Aber das fand ich schon, hat noch mal ordentlich Schwung gegeben, weil Behrenstein, die war für mich auch so ein bisschen... Die hat kein gutes Spiel gemacht, also ich fand nicht, dass sie wirklich drin war. Sie hatte jetzt keine Aktion, wo ich mich erinnere, wo ich sage, top.
Es wundert mich überhaupt, dass du jetzt nicht gesagt hast, sie hatte keine Aktion, an die ich mich erinnere, weil sie hat nur 6 Pässe gespielt, hatte nur 15 Ballkontakte, also abgemeldet ist, glaube ich, so das,
genau, also
der Begriff, den man dann verwendet.
Deswegen habe ich das auch nicht verstanden, warum er Jill nicht von Beginn an gebracht hat. Also sie kann ja auch den rechten Flügel bespielen und dann nach innen ziehen, nach hinten ziehen, also Jill ist ja wirklich, habe ich ja schon gesagt, so ein Freigeist. Und das hat wirklich nochmal das Spiel verändert. Sie waren mutiger, sie hatten mehr Griff. Und da hat es mich viel eher gewundert, warum Frankreich plötzlich so eine passive, defensive Phase hatte. Also das ist so, ja.
Ja, ich meine, die Aufstellung von Parsons, die schrie ja quasi Konterfußball. Also du hast es ja auch schon mit Kaspari angesprochen, dass man da Geschwindigkeit hat. Und Behrenstein kann man ja auch so verstehen. Mit Geschwindigkeit über die Flügel kommen, auch Pelova ergibt unter diesem Aspekt Sinn. Jetzt haben wir aber halt diese Kontersituation nie gesehen. Also ich kann in der ersten Halbzeit, kann ich mich an keine einzige erinnern, die funktioniert hat, weil das Übergangsspiel halt überhaupt nicht vorhanden war. Und da hätte halt Gilroth, und das hat sie dann in der zweiten Hälfte auch gezeigt, die hätte halt eine Anspielstation sein können neben Miedema. Dann hätte nicht Miedema sich fallen lassen müssen, sondern Roth hätte das auch übernehmen können und dann eben die anderen beiden schicken. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Parsons da sich nicht auch einfach ein bisschen verkalkuliert hat. Also ich verstehe den grundsätzlichen Ansatz, aber ich fand es jetzt auch nicht so komplett überraschend, dass Grunen, Van de Donk und Spitze jetzt nicht die Zeit hatten, da die Weltklasse-Pässe zu spielen, weil die immer sofort unter Druck standen.
Genau, das hat man auch ganz oft gesehen, dass selbst wenn sie dann Ballbesitz hatten, Ballbesitzphasen im Zentrum oder so, dass sie da irgendwie auch wenig Ideen hatten, weil auch wenig Raum war teilweise. Und da ist dann so eine Jill Roth auch einfach Gold wert, weil sie sich auch super zwischen den Linien bewegen kann. Sie kann gut antizipieren, sie kann auch Lücken reißen. Also das hätte wahrscheinlich auch Miedema sehr geholfen. Also muss ich generell sagen, dass ich nicht verstanden, also ich verstehe, warum er auf Miedema setzt in so einem Spiel. Na klar, sie ist eine absolute Top-Stürmerin, aber ich hätte sie wahrscheinlich schon ein bisschen früher dann auch runtergenommen. Wie gesagt, sie war ja, glaube ich, 7 oder 8 Tage bettlägerig mit Corona. und steht dann gleich 120 Minuten auf dem Platz. Das habe ich nicht verstanden. Da hätte ich viel früher nochmal einen neuen Akzent gesetzt, vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo und Dynamik reinbringen. Aber gut,
ja, hoffen wir auch einfach, dass das auch gesundheitlich, also sie wurde natürlich überprüft und so weiter, ich will da jetzt nichts suggerieren, aber es ist schon nach einer Corona-Infektion 120 Minuten Leistungssport auf höchstem Level. Ich hoffe da einfach, dass es auch wirklich dann gesundheitlich im Nachgang auch eine gute Entscheidung war. Noah?
Ja, ich fand, dass eine Statistik eigentlich sehr gut offenbart hat, wie harmlos die Niederlande in der Offensive war. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, Frankreich hat das erste Foul in der 44. Minute gespielt. Ich glaube, das war Guerreau an Berenstein, wo dann kurz vor der Pause ein harmloser Freistoß kam. Aber das war's. Also Frankreich musste überhaupt nicht so richtig in der Defensive in die Zweikämpfe gehen. Und die Niederlande hat sie da auch gar nicht gefordert. Das wurde dann ein bisschen anders in der im zweiten Durchgang, aber auch nicht so wirklich, dass du große Sorge haben musstest, dass Frankreich davor Probleme gestellt wird. Auch wieder eine meiner Lieblingsstatistiken, ne? Große Torchancen. Wie viele große Torchancen habt ihr von den Niederlanden gesehen? Ich eigentlich über 120 Minuten keine.
Vielleicht die Volleyabnahme von Miedema, wenn man da nicht mit einberechnet, welche Körperstellung sie hat bei der Ecke. Das war in dieser guten Phase zu Beginn der zweiten Hälfte, aber da muss man schon, also die Statistikanbieter, die haben das nicht als Großchance gezählt. Da stehen 4-0 Großchancen zugunsten der Französinnen. Und eine Statistik, die alles, was wir jetzt gesagt haben, nochmal ganz gut unterstreicht, also eben die fehlende Kreativität im Mittelfeld und aber auch die Probleme der Niederlande überhaupt mal in die Offensive zu kommen. Diejenige Spielerin mit den meisten Pässen ins Angriffsdrittel auf Seiten der Niederlande war Dominik Janssen mit 13 Pässen. Keine Grunen, keine Van de Donk, keine Spitze. Ich glaube sogar zusammengenommen haben die gerade mal 14 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt oder 15.
Das ist Wahnsinn.
Also es ist wirklich, das unterstreicht nochmal das alles, was wir beschrieben haben. Und dennoch gab es eben dann diese Phase, in der Frankreich vor allem nach Ecken auch durchaus seine Probleme hatte. Noah, du hast es schon angekündigt, ein Wechsel hat dann da einen Umschwung gebracht. Vielleicht sprechen wir hier also auch wieder von einem Spiel, das zwar schon eindeutig zugunsten der Französin lief, aber wo vielleicht die Impulse von der Bank auch den Unterschied letztlich zwischen beiden Teams gemacht haben. Selma Bachar kam in der 62. Minute. Was hat sie verändert?
Ja, also das mag vielleicht auf den ersten Blick ein etwas seltsamer Wechsel sein, weil Bachar ja schon in, ich glaube, das war das zweite Gruppenspiel, auf der Linksverteidigerposition gespielt hat und sie kam eben für jene Malar, also für die eigentliche Sturmspitze, die Katoto ja ersetzt, die noch wegen ihres Kreuzbandrisses ausfällt. Und dass ausgerechnet sie kam, hat mich in diesem Moment erstmal verwundert, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, was der Grund dafür war und dass sie da wirklich einen großen Impact hatte auf Spiel, ja. Also ich glaube, Kommentator Martin Schneider hat es im ZDF auch gesagt. Ursprünglich hätte man sie eher auf links erwartet, aber sie war dann gefühlt überall. Sie hat die Ecken geschlagen, sie ist mit Tempo auch ins Zentrum gezogen. Es gab, glaube ich, zwei Chancen rund um die 60. Minute, wo sie selber mal den Abschluss gesucht hat, wo sie dann auch nochmal Renard gefunden hat. Also sie hat das französische Offensivspiel nochmal ja deutlicher überlegt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Niederlande gar nicht so richtig weiß oder wusste, wie sie denn da in den Griff bekommen soll. Und dieser Schwung hat dann zumindest dafür geführt, dass Frankreich aus dieser Lethargie, die sie nach Wiederanpfiff beschleicht hat, herausgekommen ist.
Auch unglaublich gute Schusstechnik, Bachar. Also hatte zwei Schüsse, die wirklich einfach ganz fantastisch waren und nur knapp drüber gegangen sind. Und eben genau das, was du gesagt hast, diese Unruhe. Also man hatte dann Diani mal als Mittelstürmerin, dann hatte man Bachar wieder auf dem Flügel, dann war sie eher so im Zehnerraum zu finden. Die war tatsächlich sehr, sehr aktiv und deshalb schwer zu greifen, gleichzeitig eben zu dieser guten Abschlussklasse. Dann auch noch gute Standards. Also Bachar hat in der Zeit, in der sie auf dem Feld stand, 4 Schüsse abgegeben und 4 Chancen kreiert. Unter anderem auch nach Standards und da möchte ich mal kurz mit euch drüber sprechen. Also französische Ecken auf Wendy Renard. Das kann gut funktionieren, das haben wir jetzt auch sehr häufig gesehen. Kleiner Fun Fact, Wendy Renard ist die Spielerin bei diesem Turnier, die meisten Schüsse abgegeben hat. Von allen Spielerinnen, 15 insgesamt, aber daraus auch noch kein Tor entstanden. Und das war natürlich vor allem nach Ecken. Wie hast du denn das gesehen, Jasmina? Ich hatte das Gefühl, irgendwann, also ich gucke sowieso nur noch auf Renard bei französischen Ecken, kann man das nicht auch vielleicht kritisch sehen, dass jede Ecke auf sie geschlagen wird, auch wenn sie wirklich häufig zum Kopfball kommt? Also ich will jetzt nicht so tun, als hätte sie keine Chance gehabt. Sie hat ja auch diese eine Chance in der 93. Minute, also quasi noch der regulären Spielzeit, wo dann wieder Van Domsler so gut klärt, also da ist Renard alles aus dem Gesicht gefallen, wo sie sich auch gedacht hat, also come on, was soll denn das jetzt?
Aber Max, ich wollte gerade sagen, wenn dieser Ball reingeht, dann hättest du diese Frage jetzt nicht gestellt, oder?
Ja, jein. Also ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, klar, es kann ja funktionieren, aber es ist doch auch, also es ist ja nicht so, dass sie die einzige Französin wäre, die ein gutes Kopfballspiel hätte. Das ist das, was mich so komplett verwundert hat. Und die viele der Ecken kommen ja dann auch in den Rückraum des Strafraums. Auch da ist zwar diese Kopfballchance in der 93. Minute entstanden, aber also ich hatte das Gefühl, die Niederländerinnen haben sich auch total wohl damit gefühlt, dass sie wussten, naja, wir können jetzt, zum Teil waren es 3 Spielerinnen gegen Wendy Renard und deswegen konnte sie halt dann nicht kontrolliert köpfen. Wie hast du es denn gesehen, Jasmina?
Ja, also ist schon ein bisschen berechenbar dann, ne? Weil jeder damit rechnet, dass die Bälle eh auf Wendy Renard kommen. Also der Kommentator auf ZDF hat auch immer gesagt, ja, Wendy Renard wieder mit nach vorne. das kann, natürlich kann man es vielleicht kritisch sehen, weil wie gesagt, das ist einfach berechenbar, weil man damit rechnet. Aber gleichzeitig kommt sie ja trotzdem immer noch zum Kopfball und es wird gefährlich. Und ich hatte das ja schon mal angesprochen, als Jill Ward dann reinkam, hat man schon gemerkt bei Standards, dass sie auch darauf angesetzt war, Wendy Renard da zu kontrollieren. Aber es ist ja auch einfach teilweise gar nicht gelungen. Also ich persönlich verbinde halt auch so mit Wendy Renard diese Standards und wie gefährlich sie ist, weil ich habe ja auch schon viele Spiele von ihr begleitet, jetzt gegen den VfL Wolfsburg, und ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann.
Ja, das haben schon viele Gegner tatsächlich erlebt. Also Noah hat natürlich recht, wenn sie das 1-0 macht, dann ist das Narrativ, dass ich sage, Mensch, jede Ecke ging auf Renard und dann hat es geklappt und die Niederlande haben es nicht geschafft, das zu verteidigen. Wie doof ist das denn? Also hast du schon recht, Noah, mich da so ein bisschen einzunorden. Es ist mir aber halt aufgefallen, weil ich auch das Gefühl habe, an diesem Punkt verkauft sich Frankreich fast ein bisschen unter Wert. Also viel von dem Spiel der Französinnen hat damit zu tun, dass sie Dinge einfach schneller ausführen als viele andere. Also ich finde gerade das Passspiel hat einen ganz anderen Zug bei Frankreich. Verlagerungen spielen sie viel schneller als andere Teams. Sie spielen viel besser vorbereitete diagonale Bälle. Das macht dann übrigens auch oft Renard, hast du ja auch schon vorhin angesprochen. Sie haben tolle Dribblerinnen, sie haben eine gute Rückraumbesetzung. Also alles aus dem laufenden Spiel heraus, da sind quasi alle Elemente mit dabei. Da kann sich Deutschland warm anziehen, das wird sehr interessant werden im Halbfinale.
Yes. Ja, und ich meine, du sprichst Deutschland an. Ich meine, auch Deutschland versucht ja früh drauf zu gehen. Das hat man ja bei diesem Turnier auch schon zu Genüge gesehen. Also ich bin da wirklich gespannt, ob es möglicherweise ein Team gibt, das sich da vielleicht komplett verkalkuliert und ob möglicherweise die französische individuelle Klasse nochmal irgendwie den einen Tick höher ist als die der deutschen Mannschaft, was dann vielleicht dazu führt, dass Frankreich dann auch mal seine Chance nutzt und dann da früh in Führung geht. Aber das ist jetzt alles spekulativ. Ich möchte aber noch einen Satz zum Thema Ecken sagen, weil es mir gerade einfiel. Frankreich hat tatsächlich im Vorfeld dieser Euro ein Testspiel gegen Kamerun bestritten und Ule Matassar, die in diesem Spiel eingewechselt wurde, hat er tatsächlich 2 Tore per Kopf nach Ecke geschossen. Heißt, es ist nicht nur Renard, die gut köpfen kann. Du hast es gesagt, aber sie sind auch über andere Varianten auf andere Spielerinnen erfolgreich so.
Vielleicht werden wir das ja dann auch im Halbfinale sehen. Die Deutschen werden sich vermutlich hoffen, dass nicht, weil dann können sie nämlich auch einfach Hegerin und Hendrich gegen Renard stellen. Vielleicht hat man dann halbwegs eine Chance, das zu verteidigen. Aber
Am Ende macht Alex Popp das Tor.
Ja. Genau.
Jetzt mal abwarten. Hast du nicht gesagt, die Französinnen werden Europameister?
Das habe ich gesagt, ja.
Naja, also gut, wir werden es ja sehen. Aber jetzt lassen wir erstmal nochmal kurz bei diesem Viertelfinale bleiben. Also wir haben dann, um in der Chronologie des Spiels zu bleiben, wir haben dann eine Verlängerung, die durch tolle Aktionen wieder von Domsler erzwungen wird und die dann letztlich in einer Strafstoßentscheidung entschieden wird. Vielleicht reden wir erst über die und dann sollten wir kurz über Van Domsler, glaube ich, noch einen kurzen Moment verweilen. Dominik Janssen kommt zu spät bei einem Steckpass auf Diani. Sie grätscht sie um, ohne den Ball zu treffen. Ivana Martinčić, die Schiedsrichterin, hat das auf dem Feld noch falsch bewertet. Der VAR greift ein, sie schaut es sich an und gibt dann, ich denke, Jasmina, korrekterweise Strafstoß, der dann auch verwandelt wird von Perissé.
Genau, also gibt's für mich auch keine zwei Meinungen. Da muss Dominique sich an die Nase fassen, dass, obwohl ich da so ein bisschen zwiegespalten bin, weil entweder fasst sie den Mut und versucht das Foul oder sie ist durch und man muss auf Van Domsela vertrauen. Deswegen ja, war einfach unglücklich, ja. Und Van Domsela hatte dann ja sogar noch die Richtung geahnt, war, glaube ich, sogar noch mit seinen Fingerspitzen dran. Das ist dann einfach auch.
Klar.
Das ist dann auch einfach schade, ne? Also, der hat ja wieder ein Wahnsinnsspiel gemacht. Ich glaube, sie hatte insgesamt das komplette Spiel über 10 Paraden.
11 waren sogar.
11 sogar und damit sogar mehr als die französische Torfrau im ganzen Turnier. Ich hatte das noch gelesen vorhin, wo ich mir dachte, wow. Und wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das war einfach erst ihr 5. Länderspiel. Sie hat 80% ihrer kompletten Länderspiele bei dieser Europameisterschaft absolviert. Also wenn da jemand das Turnier wirklich für gute Eigenwerbung genutzt hat, dann auf jeden Fall Daphne van Domsela.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Noah?
Ja, also du hast es ja auch geschrieben, Jasmina, also es ist irgendwie ein dummes Foul gewesen, vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sie, dass Jansen bei dem Pass, bei dem Steckpass ein bisschen zögert, ne, und vielleicht, wenn sie nicht diesen einen Gedanken zu langsam ist, dass sie dann überhaupt nicht erst in diese Position kommt. Ich meine, das hat Diani natürlich auch geschickt gemacht, wie sie den Elfmeter dann am Ende rausgeholt hat. Vielleicht noch für diejenigen, die jetzt nicht alle Frankreich-Spiele geguckt haben und sich gewundert haben, warum nicht Wendy Renard geschossen hat. Renard hat bei diesem Turnier schon mal einen Elfmeter geschossen, aber Max hat es ja erwähnt, sie hat noch kein Tor geschossen. Sie hat nämlich verschossen. Gegen Belgien war das, glaube ich. Und dementsprechend hat dann Yves Périssé eben den Strafstoß verwandelt. Ich möchte aber jetzt bei dieser Aktion auch nochmal den Pass und den Impact von Clara Mateo loben. Ja. Also die kam ja kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit für Guerreiro. Und da merkt man eben auch diese Breite im Kader, dass eben Corinne Diacre mit Bacher und Matteo zwei Spielerinnen bringt, die dann auch wieder den größten Impact hatten auf den weiteren Verlauf des Spiels. Und es war ein sensationeller Steckpass mit dem Außenriss, also wirklich ein Genuss, dieser Pass. Das kann sonst nur Julian Justwan spielen. Ich bin gerade im Julian Justwan-Hype, aber das ist eine andere Geschichte. SC Paderborn, mir ist Paderborn egal, aber den Namen wollte ich hier heute einmal unterbringen. Nein, also Clara Mateo, wirklich toller Pass, und es war dann schon so ein bisschen so, dass ich dachte, endlich, weil auch wenn es Phasen gab, in denen sich Frankreich schwer getan hat, alles andere als ein Sieg der Französinnen wäre diesem Spiel nicht gerecht geworden. Und ja, es wurde ja im Vorfeld auch viel drüber geredet, ne? Frankreich noch nie bei einer EM übers Viertelfinale hinausgekommen. Was macht das mit dieser Mannschaft? Ja, sie haben es am Ende eben gezeigt, okay, sie sind cool geblieben, sie haben die eine Großchance, die ihnen vom Punkt dann gegeben wurde, genutzt. Das war ja auch ein gut geschossener Elfmeter, ne? Jasmina hat es angesprochen, die Torhüterin.
Aber habt ihr auch damit gerechnet, dass Van der Gracht sich noch dazwischen wirft? Also mich hat's fast gewundert. Mich ja. hätte es nicht überrascht.
Stimmt, ja, Holland zeitweise mit zwei Torhüterinnen.
Ja. Stimmt. Ja, das ist komischerweise nicht passiert, aber nein. Also auch danach, nach diesem Treffer, ich erinnere mich an keine hochkarätige Aktion der Niederlande, die Frankreich nochmal stark in Bedrängnis gebracht hat. Und ja, freue mich, dass das auch belohnt wurde, weil, sind wir ganz ehrlich, Das wäre doch, es hätte ein Geschmäckle, wie man bei uns im Schwabenland sagt, wenn die Niederlande sich da durchgesetzt hätte.
Ist auch so ein bisschen sinnbildlich für das bisherige oder für das Turnier, das Holland gespielt hat. Also ich glaube, die Kaderbreite hat das qualitativ jetzt nicht so hergegeben, wie zum Beispiel bei Frankreich. Also der Holland-Kader ja auch gespickt mit vielen jungen Spielerinnen, Talenten, die jetzt diese Erfahrung noch nicht haben. Ja, hinten oft zu anfällig, vorne zu ideenlos manchmal, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und da, glaube ich, beginnt jetzt auch die Phase für Mark Parsons und Holland jetzt allgemein, wo sie schauen müssen, ob eine Entwicklung erkennbar war zwischen diesem Zeitpunkt, wo Wiegmann aufgehört hat und Parsons übernommen hat, weil ich finde schon, dass es in gewisser Weise zwei Gesichter waren im Vergleich zum letzten Turnier. Also da gibt's noch viel, viel Arbeit.
Ja, vor allem, weil es ja auch genügend Anlässe gibt, darüber zu sprechen. Also wir haben nach dem letzten Kurzpass, haben wir noch ein bisschen gesprochen, Jasmina, da hast du mir erzählt von Äußerungen, die es gab gegenüber Mark Parsons, die ich persönlich gar nicht mitbekommen hatte von Jill Roord. Kannst du uns da nochmal kurz ins Boot holen, was da zu vernehmen war jetzt rund um das Turnier und vor dem Turnier zum Teil auch schon, was dann vielleicht auch darauf hindeutet, dass es jetzt auch zwischen Spielerinnen und Trainer vielleicht nicht das allerbeste Verhältnis ist?
Also ich hätte jetzt nur die Jill Roord-Kommentare mitbekommen. Ich weiß gar nicht, nach welchem Gruppenspiel das genau war, aber da hat sie so ein bisschen Einblick gegeben, dass zu Beginn seine Ansprachen zu lange waren, dass die Spielerinnen dann so ein bisschen abdriften und sie auch und dass es da Gespräche gab, dass ja sie ein bisschen kürzer gehalten werden sollen und es wohl allgemein zwei unterschiedliche Fußballkulturen sind und auch die Fachbegriffe da manchmal nicht verstanden wurden. Also das gibt schon ein bisschen Einblick, dass da ein Lernprozess stattfindet, zwischen der Mannschaft, aber auch bei Mark Parsons wahrscheinlich. Ich glaube schon, also das hat auch hohe Wellen geschlagen in der niederländischen Presse. Da war auch von Rufmord die Rede und dass die Autorität untergraben wird und unter Louis van Gaal wäre sie im Flieger nach Hause gesessen danach. Also sie hat danach aber auch gesagt, das möchte ich auch ganz klar betonen, dass sie das nicht böse gemeint hat und eher so ein bisschen sarkastisch war und es wurde dann auch gesagt, dass das geklärt ist und ne, alles gut.
Ob es es wirklich besser macht, aber gut, ich habe die Originalaussagen nicht gehört.
Also ich möchte jetzt ihr nichts Böses unterstellen, Willen. Ne? Also ich gebe nur das wieder, was sie auch wirklich gesagt hat. Aber das kann natürlich auch für gewisse Spannungen sorgen. Also ich weiß nicht, wie es intern aussieht, aber vielleicht. Ich meine, wenn er wirklich zu lange Ansprachen hält und die Spielerinnen abdriften und so, vielleicht erreicht er seine Mannschaft dann doch nicht so, wie er hofft. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation von mir, da möchte ich mich auch jetzt gar nicht so sehr dran beteiligen. Aber es hat einen kleinen Einblick gegeben, dass es wahrscheinlich zu Beginn ein bisschen holprig war.
Ich meine, das war ja auch was wir durchaus schon in der Vorschau ja auch angekündigt hatten. Die Vorbereitung war ja auch alles andere als gut mit dem 1:5 zum Beispiel gegen England, dem 1:3 gegen Frankreich im Februar noch, also dass man da jetzt quasi nicht in der bestmöglichen Verfasstheit zum Turnier kommt, war schon klar, aber wir haben halt schon zwei Aussagen von Spielerinnen, die zumindest ein bisschen die Autorität von Mark Parsons untergraben. Einmal Miedema, die nach dem Auftaktspiel sagt, die Umstellung, die vorgenommen wurde, sei ihre Idee gewesen in der Halbzeit, und da kann man das natürlich Mark Parsons auch hoch anrechnen, dass er dann darauf eingegangen ist, zusammen mit seinem Trainerteam, aber wenn man eben sowieso schon mit Zweifeln behaftet zu einem Turnier fährt, dann ist es halt, glaube ich, nichts, was jetzt ihm in seiner Position geholfen hat. Und dann eben diese Aussagen von Jill Roord, selbst wenn das quasi nur als Einblick gemeint war, zeigt es ja aber doch eine gewisse Distanz, würde ich sagen. Also über Serena Wiegmann hätte man sowas eben einfach nicht gehört. Da war eine andere Geschlossenheit da, zumindest nach außen hin, also so wie es ich jetzt von außen es beurteilen kann, zwischen Spielerinnen und Trainerin. Und das ist halt dann doch relevant, weil wir müssen ja jetzt dann so ein bisschen ein Fazit ziehen, Jasmina. Also zum einen können wir sagen, Van Domselaar, es war ihr Turnier bei den Niederlanden. Sie hat tatsächlich mit ihren 11 Paraden es geschafft, dass sie Nicky Evra noch überholt hat. Sie hat jetzt mehr Paraden im ganzen Turnier gehabt als Nicky Evra. Evra 23, Van Domselaar 25, Entschuldigung, 11 waren es in diesem Spiel. Hatte 70 Ballkontakte in diesem Spiel. Also absolut fantastisch. Was wird darüber hinaus bleiben von diesem Turnier, deiner Meinung nach?
Also ich glaube schon, dass die Zukunft ganz rosig aussieht, wenn man bedenkt, wie viele junge Spielerinnen jetzt auch eingesetzt wurden. Also da haben sie eine tolle Achse für die Zukunft, aber grundsätzlich, also der Mark Parsons steht ja auch für Offensivfußball, so ein bisschen überfallartig, das wurde ja gestern auch viel thematisiert. Ich finde aber nicht, dass man das in den Turnierspielen jetzt gesehen hat, also da waren auch einfach viel zu viele Probleme. Also dieses spielerische Rausspielen und so, das hat einfach nicht geklappt. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass keine Mannschaft wahrscheinlich so viel Pech hatte wie die Niederlande, was Corona-Fälle und Verletzungen angeht. Also man war ja auch immer gezwungen, umzustellen und mutig was Neues zu probieren. Da weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, wenn diese feste Achse wirklich komplett durchgespielt hätte. Aber das ist so mein Fazit, rosige Zukunft, aber spielerisch müssen sie auf jeden Fall nachlegen.
Aber graue Realität, okay. Sehr gut, dann nehmen wir das so mit als kleines Turnierfazit für die Niederlande. Noah, was ist zu Frankreich noch zu sagen? Vielleicht noch, gibt es noch Spielerinnen aus diesem Spiel, die du noch loben möchtest? Und worauf können wir uns denn freuen dann im Halbfinale gegen Deutschland?
Ja, ich glaube auf ein schönes Spiel, ne? Also ich bin da wirklich gehypt auf diese Partie. Auf der einen Seite, ne, aufgrund wahrscheinlich auch meiner Nationalität drücke ich dem deutschen Team die Daumen, von denen ich sehr positiv angetan bin, wirklich bei diesem Turnier. Ich gebe das auch offen zu. Ich hatte sogar mit einem Vorrunden ausgeliebäugelt. Und ja, die Französinnen, die hatte ich zwar auch schon sehr stark auf der Liste, aber da gab es jetzt natürlich auch immer wieder in allen Spielen so ein paar Anzeichen, die gesagt haben, ah, vielleicht ist dieses Team doch nicht so unschuldig. Schlagbar, wie ich es am Anfang vollmundig verkündet habe. Also nein, ich bin gespannt, ob Diakre, nachdem der Plan mit Malar jetzt gegen die Niederlande nicht so gut aufgegangen ist, ob sie es vielleicht mal mit einer anderen Spielerin versucht, ob sie eben eine Spielerin wie Bacher mal von Anfang an bringt. Ich meine, es hat schon vieles funktioniert auf französischer Seite, aber ich glaube eben, dass jetzt mit Deutschland eben erstmals ein Top-Gegner kommt oder auch ein Gegner, der in einer Verfassung ist, und Frankreich vielleicht auch defensiv mal vor mehr Probleme stellen kann. Und dann bin ich eben gespannt, wie sie das geregelt bekommen. Ja, wenn dann irgendwie Alex Popp gegen Wendy Renard nach einer Ecke zum Kopfball hochsteigt, da bin ich ja voller Vorfreude, was uns da erwartet. Und ja, ich glaube, dass beide dieses Spiel sehr offensiv angehen werden. Und ich hatte es ja vorher schon kurz angedeutet, also meine Befürchtung aus deutscher Sicht ist so ein bisschen, dass die Französinnen aufgrund ihrer Schnelligkeit in den Aktionen das offensive Rausrücken oder ja Pressen der deutschen Mannschaft bestrafen könnte. Aber da sind wir wieder bei einem anderen Thema, Chancenverwertung. Ne? Das bringt dir alles nichts, wenn du deine Chancen nicht nutzt. Und Merle Froms hat noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert bei diesem Turnier. Als einzige Torhüterin spielt wirklich ein fantastisches Turnier. Hatte zwar gegen Österreich jetzt auch ein paar Mal Glück, aber trotzdem. Also ich setze jetzt einfach mal hier eine Prognose ab und sag, Deutschland wird das erste Gegentor in diesem Turnier kassieren und die Torschützin wird Wendy Renard sein. Wer aber weiterkommt, das hört ihr beim nächsten Kurzpass.
Nee, in der Schlusskonferenz dann.
Ja, Noah. Richtig. Verdammt.
Ja, nee, alles gut. Ich meine, was natürlich durchaus ein Thema sein könnte, Frankreich musste jetzt nicht nur in die Verlängerung, sondern hat eben auch sein Spiel zwei Tage später ausgetragen als das der Deutschen. Man hat jetzt noch ein bisschen Zeit bis Mittwoch, aber könnte vielleicht ein kleineres Argument werden. Frankreich konnte zwar durchrotieren im letzten Gruppenspiel, so wie es Deutschland auch gemacht hat, aber wer weiß. Und ich möchte noch eine Beobachtung mit reingeben, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht auch zu überkritisch war vor diesem Spiel gegenüber, vor diesem Turnier gegenüber Corinne Diacre, weil ich einfach sehr viele negative Dinge gelesen hatte und weil man eben Lesomer und Henri, die nicht nominiert wurden, all das wurde sehr thematisiert. Als ich gesehen habe, wie Diacre, und das ist jetzt nur eine Beobachtung, das kann auch sein, dass ich das überbewerte, aber wie sie Selma Bacha in den Arm genommen hat und gebrieft hat vor ihrer Einwechslung, also da hatte ich nicht das Gefühl, dass Bacha da das nicht wollte oder dass es da irgendwie eine Distanz oder ein Problem mit der Trainerin gab. Vielleicht sehen wir auch und vielleicht wird sich quasi dieses Narrativ drehen nach diesem Turnier, je nachdem wie es für Frankreich verläuft und wie auch das Team in sein Innenleben blicken lässt. Aber vielleicht ist es auch so, dass diejenigen Spielerinnen, die jetzt in diesem Team sind, dass die überhaupt kein Problem mit Diacre haben oder vielleicht viel, viel weniger und vielleicht auch, nur ganz vorsichtig, das ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht auch empfänglicher sind für manche ihrer Vorschläge. Denn das ist schon durchaus ein Muster, das wir jetzt gesehen haben bei Frankreich, dass nicht nur etablierte Spielerinnen ein tolles Turnier spielen, sondern eben auch die Einwechselspielerinnen, die Jungspielerinnen. Ich meine, was Cascarino für ein Spiel gemacht hat, Diani war absolut fantastisch. 4 Schüsse, 5 kreierte Chancen, 4 von 5 Dribblings gewonnen, hat ja auch den Strafstoß rausgeholt. Also vielleicht war ich da auch zu überkritisch.
Ja, und man muss vielleicht auch dazu sagen, also auf der einen Seite, klar, wird ja immer wieder kolportiert, ne, dass Diakre diesen etwas autoritären Führungsstil mit sich bringt, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass bei einer Henri und einer Le Sommer eben der Frust auch relativ groß war, da nicht berücksichtigt zu werden, und diese Diskrepanzen mit Spielerinnen, die hatte Diakre ja auch mit Wendy Renard, ne? Also wenn ich jetzt richtig informiert bin, hat sie ihr ja temporär auch die Kapitänsbinde entzogen, und genau. Da haben die aber beiden ja auch eine Lösung gefunden, und das zeigt ja auch, würde ich jetzt mal behaupten, dass sie auch jemand ist, mit der man reden kann und die auch an lösungsorientierten Ansätzen interessiert ist. Und also natürlich, wenn es jetzt irgendwie in die Hose geht, was heißt in die Hose geht, Franka steht zum ersten Mal in der Geschichte im EM-Halbfinale. Ich glaube, das ist natürlich auch schon ein großer Erfolg für dieses Team, aber wenn sie den Titel holen, dann werden wieder alle sagen, sie hat alles richtig gemacht, und auch so würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist da schon ein bisschen Last vielleicht auch von ihren Schultern auch gefallen, dass sie nicht ständig den blöden Fragen der Journalistinnen und Journalisten begegnen muss. Wieso klappt es denn nie mit einer Teilnahme oder mit einer Qualifikation über das Viertelfinale hinaus. Also ich freue mich einfach wahnsinnig auf Mittwoch.
Sehr gut. Einfach ganz fantastisch, wie wir beide schon vorbereitet haben, dass wir dann nach dem Turniersieg der Französinnen komplett alles verdrehen können, was wir vor dem Turnier gesagt haben. Wir haben uns beide schon quasi die Ausfahrt gebaut, um zu sagen, wir haben es immer schon gewusst und es war immer eine Option. Finde ich ganz fantastisch. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Ich werde euch beide noch hier wiederhören und damit auch die Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank an Jasmina Schweimler, die @jasschweimler. Wir sprechen dann nach dem Halbfinale England gegen Schweden am Mittwochvormittag miteinander. Danke dir, liebe Jasmina.
Danke euch auch. Hat mal wieder viel Spaß gemacht.
Das war ganz so auch auf meiner Seite. Und ich werde dann auch Noah Platschko wieder hier begrüßen dürfen, dann in der Rasenfunk-Schlusskonferenz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wir hoffen mal auf keine Verlängerung, dann wird es nicht zu spät für uns alle. Dann werden wir nämlich über das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich sprechen, das am 27. Juli in Milton Keynes stattfindet. Übrigens, die Französinnen müssen zum ersten Mal reisen, haben bisher alle ihre Spiele in Rotherham ausgetragen. Jetzt müssen sie mal nach Milton Keynes. Vielleicht wird das ja die entscheidende Luftveränderung, die dann den Deutschen den Vorteil gibt. Danke dir, lieber Noah, für deine Zeit.
Ich danke euch und wie immer danke, danke, danke sehr. Das fällt mir nicht schwer. Euer Kalle.
Danke dir, lieber Noah, auch dass du da jetzt nicht noch irgendein Wortspiel untergebracht hast. Das finde ich bemerkenswert. Man merkt, es ist ein langes Turnier für uns alle und auch für die Hörerinnen und Hörer. Aber ich hoffe, dass der Rasenfunk euch dennoch Spaß macht. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war der Kurzpass 222. Morgen wird ebenfalls ein Kurzpass erscheinen. Da habe ich gesprochen mit Jana Lange über ihre Arbeit vor Ort als Berichterstatterin für den Sportinformationsdienst, über das deutsche Team. Wir haben auch generell über die Unterschiede zum Männerfußball gesprochen, über Sportjournalismus im Generellen. Ich hoffe, sehr hörenswert. Könnt ihr dann morgen hören, am Montag. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.